Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Wir sind in der Folge 22. Unglaublich, 22 Folgen haben wir es geschafft. Und, also noch nicht, aber 21 haben wir geschafft. Jetzt sind wir in der 22. Und wir fangen gleich an. Es gibt wie immer eine kleine Vorrede. Und zwar entschuldigen wir uns oder bitten um Nachsicht dafür, dass es ein bisschen länger gedauert hat, diesmal mit der Folge, was damit zu tun hatte, dass wir eigentlich schon an Ostern, glaube ich, das letzte Mal hätten aufnehmen wollen, gemeinsam in einem Raum in Aachen. Aber dazu kam es leider nicht, weil in der Zwischenzeit meine Familie und ich tatsächlich Covid bekommen haben und es mit diesen berühmten, in Anführungsstrichen, milden Verläufen, aber das kostet natürlich eine vierköpfige Familie dann doch einiges an Zeit und auch es hat auch einfach natürlich diverse Zeitpläne verändert und verschoben, wie sicherlich manch einer auch nachvollziehen können, die das jetzt hier hören. Jetzt sind wir aber wieder in einem Raum.
So ist es, im schönen Potsdam.
Im schönen Potsdam und wir freuen uns sehr. Das hat auch hoffentlich den Effekt, das hat auf jeden Fall den Effekt, dass wir nicht über Skype aufnehmen müssen und für den Moment. Und dann, glaube ich, können wir normalerweise einen besseren Sound garantieren. In diesem Sinne, das war die Vorrede. Und nun rein in die Folge quasi.
Ja, du wolltest das Thema vorstellen.
Genau, das Thema ist, und das ist vielleicht, das passt, glaube ich, auch ganz gut in die Zeit. Das Thema ist ein Vorschlag des älteren Menschen hier, des noch älteren Menschen hier im Raum, nämlich von Papa. Und zwar hast du Trauer vorgeschlagen, glaube ich, und ich hatte dann gesagt, dann lass uns über Tod und Trauer reden und leider eben aus gegebenem Anlass. Also so kamen wir auf das Thema, weil du mir einen Text geschickt hast, den du zu Ehren eines verstorbenen Freundes, jüngst verstorbenen Freundes geschrieben hattest. Anstatt einer Grabesrede. Und und ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, was so in diese Zeit der Covid-19-Pandemie ganz gut reinpasst, weil auch wenn wir das mittlerweile natürlich gesellschaftlich und auch besonders politisch anscheinend sehr gut ausblenden können, ist das natürlich schon einfach eine Pandemie, die sehr, sehr viele Todesopfer gefordert hat und sehr, sehr viele Familien auch dazu also gebracht hat, eben zu trauern und sich mit Tod ganz anders und intensiver und unmittelbarer beschäftigen zu müssen.
Ja, du hast das alles richtig beschrieben. So war der Anlass. Heute Morgen und auch schon gestern Abend habe ich mir überlegt, dass jedenfalls aus meiner Perspektive der Schwerpunkt unseres Gesprächs vielleicht doch auf Trauer liegen soll, obwohl wir sicher auch was über Tod und Todeskulturen, also Begräbniskulturen und so etwas sagen müssen. Ich finde, also ich habe zwei Thesen dazu, die ich jetzt vorstellen will. Die erste These ist, ich glaube, man kann Folgendes sagen, es gibt zwei Kernerfahrungen, die sich in der Emotion der Trauer ausdrücken. Die eine Erfahrung ist die Erfahrung von Verlusten, also hauptsächlich von Verlusten von Personen, aber vielleicht nicht nur. Und die zweite Kernerfahrung, die sich in Trauer ausdrückt, ist die Erfahrung von Enttäuschungen. Da werde ich im Laufe des Gesprächs einiges zu sagen können, weil mir auch das ein oder andere eingefallen dazu. Der Tod scheint mir in dem Zusammenhang ein Sonderfall zu sein, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, der Tod ist ein Spezialfall von Verlust, weil er erstens viel mehr als andere Verluste mit dem Label Schicksal, unvermeidbares Schicksal, verbunden ist. Und zweitens, weil wir in unserer, jedenfalls in unserer westlichen Kultur, sehr viele Strategien und Institutionen und Riten eingerichtet haben und seit Jahrhunderten kultivieren, die den Umgang mit dem Tod sozusagen möglich machen oder sogar erleichtern. Und ich meine, dass für viele andere auch sehr schwere Formen von Verlusten und Enttäuschungen nicht die gleichen Arten von institutionalisierten Kompensationsmechanismen zur Verfügung stehen. Das wären die Meinungen, die ich heute vertreten möchte.
Okay, ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das so zwischen uns beiden jetzt sehr kontrovers würde oder werden wird, aber okay, das ist schon mal gut. Und vielleicht noch ganz kurz, was mich natürlich an dem Thema auch immer so ein bisschen umtreibt, ist halt so die Frage danach, welche Funktion Trauer auch einnimmt in Erzählungen, also kulturellen Erzählungen.
Ja.
Ne? Und was da, ja, und auch sozusagen, wie Gesellschaften trauern, wie Kollektive trauern und auch da zu welchem Zweck und wie unterschiedlich und so, abhängig vom Anlass. Und genau, und ansonsten diese du weißt ja, das ist ja sozusagen immer das Kommensurabilitätsproblem unseres Podcasts ist ja immer, dass so über diese individuellen Sachen du besser philosophieren kannst und ich immer so ein bisschen eher so nur so aus dem Nähkästchen plaudern kann, aber genau, diese kollektiven Sachen mich natürlich interessieren. Und ich glaube, dass besonders für so die weit verbreiteten US-amerikanischen Erzählungen, die wir so haben, dass da Trauer natürlich verschiedene Funktionen einnehmen kann, aber doch auch oft sozusagen in Erzählungen als sozusagen als Topos ja, gewisse Funktionen erfüllt.
Ja, bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Also mein philosophische Perspektive ist natürlich geprägt von der, ich sag jetzt mal etwas provokant, von der Verharmlosung der Todeserfahrung in der klassischen antiken Philosophie, wo ja gewissermaßen unter dem Label Lebenskunst die Furcht vor dem Tod kleingeredet wird und manchmal sogar Formulierungen vorkommen wie der Tod sei im Grunde zu begrüßen, weil er uns ja dadurch, dass das Leben beendet wird, eine ganze Menge möglicher Leiterfahrungen erspart. Also je früher man stirbt, umso weniger erfährt man auch an Leid. Nicht?
Wer früher stirbt, ist länger tot.
Ja, das auch. Ja.
Ist der
aber da war nun etwas weniger heiter gemeint. Wer früher stirbt, hat weniger Chancen, leidvolle Erfahrungen zu machen. Das habe ich immer als sehr problematisch empfunden. Diese Art von, ich nenne das ja existenziellen Minimalismus, aber da brauchen wir nicht wieder drüber zu reden. Jetzt aber ist mir beim Nachdenken über dieses Thema aufgefallen, dass wir völlig unabhängig von dieser sehr speziellen Erfahrung der Endlichkeit unserer Existenz doch sehr viele Anlässe haben, in Trauer zu verfallen. Mhm. Und zwar ganz natürliche Anlässe, und ich will einige mal einleitend nennen. Ich hatte ja die beiden Hauptkategorien genannt, nämlich Verlust und Enttäuschung. Bei Verlusten fielen mir ein, zum Beispiel gerade in unserem modernen, sehr durch Veränderungen charakterisierten Gesellschaft, was für eine Belastung es für Individuen ist, dass Beziehungen scheitern. Mhm. Ja? Und dass man im Zuge des Scheiterns einer Beziehung verschiedenste sehr schwer zu verkraftende Erfahrungen macht, wie zum Beispiel, dass man Zuneigung verliert und dass man Vertrautheiten aufgeben muss. Etwas, was ich jetzt speziell mit dir auch bereden möchte, ist die ebenfalls, glaube ich, sehr breit gestreute und von vielen Leuten auch erlebte Erfahrung eines möglichen oder einer möglichen Entfremdung zwischen Generationen. Nämlich dadurch, dass die Generationen in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Verhältnissen sich entwickeln und deshalb miteinander nicht die natürliche Kommunikation haben, die man innerhalb einer Generation vielleicht haben kann. Bin auch gespannt, ob du dann diese Einschätzung teilst. Die anderen Sachen spare ich mir mal für später auf.
Ja, gut, also Trauer nach, nach sozusagen gescheiterten Beziehungen, wie du es jetzt genannt hast. Ja, ja, also, puh, ja, was kann ich dazu sagen? Also ich glaube, dass das ist natürlich für mich, also wie gesagt, darüber philosophieren ist für mich schwierig. Ich kann da nur so aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen sprechen. Und da ist es so, dass ich, glaube ich, also ich habe das öfter erlebt, ne, dass Beziehungen ein Ende gefunden haben. So. Und eines, was mir damals schon geholfen hat, ist, das nicht als Scheitern zu sehen, sondern als,
ja, das verstehe ich.
Als, sondern als ein Ende sozusagen. Und das aber natürlich nicht, trotzdem nicht heißt, dass das nicht zu Trauer geführt hat, ne? Also so die Trauer, also das macht das nicht weniger traurig, aber es nimmt so ein bisschen dieses ja doch speziell konnotierte Wort des Scheiterns, so als hätte man da jetzt immer unbedingt was dran tun können. Ich glaube, dass das nämlich nicht immer der Fall ist und das ist und da bin ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen, naja, ich sag mal, das ist so vielleicht das esoterischste Element meines Charakters, was ich halt, was dieses Element meines Daseins betrifft, dass ich glaube, dass da tatsächlich alle Beziehungen, die ich so geführt habe, also alle romantischen Beziehungen, die ja jetzt die sind, die auf eine konventionelle Art und Weise dann enden, ne?
Ja.
Auch wenn freundschaftliche Beziehungen enden, über Freundschaft haben wir ja auch schon geredet, ich finde, da gibt's ja auch, da ändern sich Freundschaften teilweise auch so, dass die quasi beendet sind, ohne dass sie vielleicht so offiziell beendet werden, wie das typischerweise Paarbeziehungen ja tun. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da hat es mir total geholfen, nicht über Scheitern nachzudenken. Ich war trotzdem traurig. Und was ich total wichtig fand, das ist allerdings ein Schritt, den ich erst sozusagen bei meiner letzten und auch so größten Trennung irgendwie erlebt habe, ist, dass ich diese ganze Trauerphase und das danach der Beziehung, also nach dem sozusagen offiziell ausgerufenen Ende der Beziehung, ich diese ganze Phase danach einfach noch als Teil dieser Beziehung verstanden habe.
Ah, ja.
Also sozusagen,
ja,
dass ich...
ja, verstehe.
Und das ist dann auch der, vielleicht, so, weißt du, wie manche neunmal Kluge immer so sagen, der Tod ist ein Teil des Lebens und so. Ja. So, ne, so
das hab Ende ich, ist ein Teil der Beziehung.
So, genau. Und ich fand als also... Shoutout an meine letzte Partnerin. Ich will das jetzt hier anonym halten, ne? Aber da war das, fand ich, so, dass wir, ja, so nach der üblichen Zeit, die man dann, glaube ich, auch braucht, um, ja, um dem anderen wieder in die Augen gucken zu können, wir es halt super gut geschafft hatten, haben, irgendwie diese Beziehung noch, also diesen Teil der Beziehung, der schon nicht mal offiziell der Teil der Beziehung war, noch miteinander zu führen. Ja. Und das hat total geholfen, auf verschiedene Art und Weise. Es hat ewig lange gedauert, aber es war auch nicht so dieses, das kennt man ja dann, das wäre sozusagen das Traditionelle oder Klischeehafte, dass man sich noch immer so zueinander auf romantische Art und Weise hingezogen fühlt und das so ein Hin und Her ist. Das war das bei uns überhaupt nicht. Ich hatte immer das Gefühl, das war für uns beide beendet, aber dieses lange Ende gehörte halt dazu und das hat mir sehr geholfen und das war auch eine sehr unkonventionelle Art für mich, also wie so die Beziehung sozusagen ihre Lebenszeitalter durchlaufen hat. Und das hat mir auch gezeigt, dass man darüber vielleicht mal anders nachdenken sollte, als in diesen sehr konventionalisierten Schemata.
Ja, also finde ich sehr interessant. Ich denke, ich kann eine Parallele zum Umgang mit dem Tod hier als erstes mal benennen, nämlich das Herausnehmen solcher Erfahrungen aus dem Kontext des Scheiterns. Okay. Denn ein Leben scheitert ja nicht im Tod, sondern es endet natürlicherweise im Tod. Und natürlicherweise ist es oft so, dass es eine lange Phase gibt, wo sozusagen der Tod schon droht.
Präsenter wird.
Präsenter wird, so ähnlich wie das dann am Ende sozusagen bei einer auslaufenden Beziehung ist. Was mich interessiert und was jetzt wieder sozusagen die abstraktere Ebene erreichen soll, ist, was ist eigentlich deiner Meinung nach der Kern, sozusagen der emotionale Kern der Erfahrung, die man Trauer nennt? Und ich will mal einen Vorschlag machen. Ich glaube, zur Trauer gehört eine Art Dämpfung der Lebensenergie. Man könnte auch sagen, eine Art partielle Lähmung, sozusagen eine Dämpfung der leidenschaftlichen Beziehung auf den Tag hin und auf die Tätigkeit sozusagen oder metaphorisch ausgedrückt, dass sich alles etwas grauer ansieht als vorher. Ja, da du nun so persönlich geredet hast, wollte ich auch sagen, was mich jetzt in den letzten Wochen da so beschäftigt hat, ist, dass ich eben einen langjährigen Freund verloren habe, der nun genau wie gerade beschrieben sehr lange auf seinen Tod zugegangen ist, weil er sehr, sehr schwer erkrankt war. Aber wir hatten trotzdem, zwar nur noch über E-Mail, weil er immobil geworden war, einen intensiven Kontakt, und da ist mir der Verlust dieses Freundes deshalb so dramatisch aufgefallen, weil seine Witwe jede Art von Abschiednahme verhindert hat, indem nicht nur keine Gäste, keine Trauergäste bei der Beerdigung erwünscht waren, sondern auch keine üblichen Beileidsbekundungen per Karten und dergleichen. Das schien mir dann so, als ob man hier sozusagen den Verlust verschärft hat, gewissermaßen, indem man selber als ehemaliger Freund des Verstorbenen gewissermaßen ausgeschlossen war aus dem Leben und nur noch das galt, was an Leben gemeinsam mit der jetzigen Witwe vollzogen ist. Also so dass hier gesagt werden kann, es wurde nicht nur ein Verlust erlebt, sondern, damit komme ich auf den zweiten Aspekt, sondern auch eine Enttäuschung, nämlich die Enttäuschung, dass man eine sehr lange Zeit, die man mit diesem Freund verbracht hat, von dritter Seite nicht anerkennt als ein Teil von dessen Leben. Noch ein abschließendes Wort dazu. Ich denke auch, dass der Verstorbene selber, wenn er noch nicht ganz so krank gewesen wäre, wie er dann zum Schluss war, es kaum für richtig gehalten hätte, sich gewissermaßen still von der Lebensbühne zu verabschieden, weil er ein Schauspieler war, zwar ein Amateurschauspieler, aber die Bühne liebte. Also was ich sagen will ist, bei natürlichen Verlusten kann die Trauer verstärkt werden dadurch, dass sie mit Enttäuschungen einhergeht. Und das ist in dem Fall passiert. Aber Enttäuschung gibt es auch unabhängig von solchen Verlusten durch Tod. Und deshalb meine ich, muss man auch über Enttäuschungen und den Umgang damit reden, wenn man über Trauererlebnisse redet.
Klar, und ich glaube auch, dass das teilweise der Grund ist, warum der Freitod ja auch so eine besondere, also eine eigene Rolle einnimmt in der Art und Weise, wie halt um die Person getrauert wird, weil ja oft die nahestehenden Leute
das,
ne, diese Enttäuschung irgendwie erleben und oder das zumindest oft die Unterstellung ist. Ja, ich das leuchtet mir alles ein, dass das sozusagen, dass die Trauer und die Enttäuschung da ja, da sozusagen sich gegenseitig verstärken. Die und die Metapher finde ich, habe ich auch immer passend gefunden. Also ich hatte tatsächlich immer zweierlei, vielleicht, ja, mindestens zweierlei, vielleicht fällt mir noch was Drittes ein, zweierlei die Gefühle. Also zum einen dieses so blöd das ist, aber dass ich so ein Schleier über die Welt legt, das kenne ich tatsächlich auch in Momenten. Also es alles einfach so ein bisschen grauer ist und was für mich damit, das hatte für mich zwei Effekte. Das hat sich auch sozusagen gefühlt auf meinen Energiehaushalt ausgewirkt. Also dass man auch einfach weniger Energie hat, weil ja oft dann auch sozusagen geneigt ist, diese Sinnfrage zu stellen. Was bringt es jetzt überhaupt, wenn ich mich aufraffe, irgendwas zu tun, so? Weil nämlich, und das war so das Zweite, und da muss ich auch immer an, ich glaube, die Fantastischen Vier denken, die gibt's da, also ich habe ja, die haben so eine Zeile irgendwie, so in dem Sinne, dass eben alles weniger Spaß macht, so, ne? Das ganze Leben ist dann einfach, über dem ganzen Leben liegt halt so dieser Trauerschleier. Und ich habe das zum Glück, toi, 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 mit dem Tod selber noch nie so stark empfunden, weil jetzt, als meine Großeltern gestorben sind,
warst du zu klein.
War ich so ziemlich klein und hatte auch nicht so eine innige Beziehung zu den Großeltern, zumindest nicht, war die nicht so kultiviert. Und habe das oft, ich habe es wohl sekundär erlebt, also Trauer gesehen bei engen Freunden, die jetzt, Familienmitglieder, also ich kann jetzt an drei Jugendfreunde denken, die jeweils schon ihre Väter verloren haben, bei denen man das mehr oder weniger irgendwie begleitet hat auch und miterlebt hat. Und dann natürlich, wie gesagt, dann mit den gescheiterten Beziehungen und bei mir ganz akut tatsächlich, dass ich zwei und doch eine sehr enge Bekannte, Arbeitskollegin / Freundin bei einem Unfall gestorben ist.
Ja,
und das hat mich, also das war schon sehr einschneidend und hat auch genau dazu geführt. Und bei mir ist es tatsächlich so, was ich noch sagen kann, so über, wenn ich meine Art zu trauern abgleiche mit so den so zur Verfügung stehenden Erzählungen von Trauer, dann würde ich sagen, also dieses, die Zeit heilt Wunden, ja, das ist einerseits, glaube ich, wahr, dass sozusagen Trauer anders sich verändert im Laufe der Zeit, also sozusagen von dem Ursprungspunkt der Trauer gedacht, über die Zeit sich verändert. Ob ich da von Heilung sprechen würde, weiß ich nicht. Und ich habe tatsächlich eher das Gefühl, dass Trauer immer wieder kommt, auch in unterschiedlichen Intensitäten, und das stark, bei mir persönlich stark davon abhängt, in was für einer Situation ich mich insgesamt befinde. Also sowohl an Ex-Partnerschaften als auch an vor allen Dingen sozusagen an meine verstorbene Freundin, da denke ich halt besonders manchmal, also da denke ich immer noch sehr intensiv drüber nach, und es gibt halt Momente, wo das wiederkehrt, und bei mir ist das jetzt gar nicht so der Todestag, den ich jetzt aus dem Kopf auch gar nicht wüsste, sondern sind das einfach bestimmte Momente wiederum in meinem Leben, die ne, und da, also das ist so sehr viel weniger so ein lineares Abflachen einer Trauerkurve oder so, als dass es so Momente gibt, in denen das wiederkommt und ich auch schon echt wieder auf, also sozusagen sehr spontan auch sehr traurig werden kann.
Ja, also das bestätigt eine Vermutung, die ich auch hatte und die ich jetzt ausdrücklich formulieren will. Nämlich, also mein Eindruck ist, dass Trauer keine Augenblickserfahrung ist, sondern sozusagen in dem Sinne eine existenzielle Erfahrung, als dieses Erlebnis sich auch wieder metaphorisch gedrückt, sedimentiert, sozusagen hineinsenkt in das Gesamtbild der eigenen Lebenserinnerung und immer präsent bleibt, zwar nicht immer bewusst bleibt, aber sozusagen als ein prägendes Erlebnis konstant mitschwingt in den Lebenserfahrungen, sodass man sagen kann, wirkliche Trauer, die man erlebt hat, bleibt einem immer erhalten und wird in einem Vokabular ausgedrückt, das dir vielleicht vertraut ist, als mir, immer wieder mal auch getriggert, nicht wahr, durch Erinnerungsspitzen, die wieder das assoziieren. Ja, also das, glaube ich, ist sicher so. Und in dem Sinne kann man sagen, auch wenn sich das jetzt sehr trivial anhört, Trauer ist ein wesentlicher Teil der menschlichen Existenz. Mhm. Und Lebenskunst besteht dann darin, zur Trauer die richtige Einstellung zu haben. Und da wollte ich etwas schnell noch aufgreifen, was du eben gesagt hast, nämlich man könne zum Beispiel Verluste ja auch sehen unter dem Gesichtspunkt einer Chance, nicht? Also oder das Ende von etwas als die Chance eines Neubeginns. Ja, das stimmt. Das stimmt wahrscheinlich immer. Ich glaube aber, dass damit der Kern der Trauer nicht erfasst ist, sondern sozusagen nur das, was Trauer auch möglich macht. Hm. Nicht? Die Trauer ist dadurch nicht weg.
Nee, genau. Und so habe ich es auch nicht gemeint. Hm. Also so sollte das auch nicht klingen. Also das Beispiel war jetzt für mich eher... Also ich, genau, esoterisch in dem Sinne, nee, da, also ich meinte das ja eher so in dem Sinne, dass die, dass diese, also beim Ende der Beziehung, dass man das sozusagen noch so mitgelebt hat als Teil der Beziehung. Und also ich glaube, ich will damit nur sagen, also all die Beziehungen, die ich geführt habe, haben mich ja geprägt und zu dem Menschen gemacht, der man dann ist. Und jetzt bin ich ja in einer Beziehung und habe Kinder und bin in einer glücklichen Beziehung und so, da wäre ich jetzt ja vielleicht nicht, wenn mich Beziehungen anders geprägt hatten und so weiter und so fort. Das war das eher so, was ich damit meinte. Und dieses, weil ich bin nämlich auch, ich bin sehr skeptisch, was diese Erzählung angeht, und das wäre eben eine Art und Weise, wie Trauer immer mobilisiert wird, glaube ich, oder oft mobilisiert wird in kulturellen Erzählungen, ist das ja. Also nicht umsonst gibt's ja diese weit tradierte Idee des Happy Ends. Ja. Also, dass sich der, zum Beispiel der Hollywood-Film zumindest ja eine Zeit lang oder in dem konventionellen Erzählmuster dem Happy End verschrieben hat. Also, dass egal wie schwierig, traurig, dicht und so der Stoff ist, man sozusagen immer den Funken Hoffnung, ne, das Licht am Ende des Tunnels, irgendwie den Funken im Dunkeln, das Licht im Dunkeln irgendwie am Ende nochmal zeigen muss, sonst kann man so einen Film schlechterdings nicht für beendet erklären, ne? So, dass ich das auch sehr schwierig finde. Und ich habe oft das Gefühl, dass genau das passiert, dass also wenn im, zumindest in Hollywood-Filmen oder in dieser Art von konventionalisierten Erzählungen es um Trauer geht, die oft dazu benutzt wird, eben den Figuren, die dann da trauern, und trauern sind meistens irgendwelchen Hauptfiguren, dazu dienen eben genau zu diesem Krise als Chance, also als formatives Element, aber wo dann genau das, was du eben mit der Lebenskunst, das finde ich ja auch immer so ein bisschen, aber da genau einem so im Prinzip so ein Toolkit an die Hand gegeben werden soll, den ZuschauerInnen, wie man denn vielleicht genau sowas eben immer noch in eine Chance ummünzen kann, damit man eben richtig in Anführungsstrichen damit umgeht. Und da wäre ich als sozusagen, das wäre meine Form von Skepsis, dass ich immer sagen würde, diesen Arten von Erzählungen gegenüber stehe ich sehr skeptisch gegenüber, weil ich denke, das ist eine stark individuelle Erfahrung, und ob man gewisse einschneidende Erlebnisse überhaupt, ob man denen irgendwas abgewinnen kann, was man als Chance oder Neuanfang oder irgendwie begreifen kann, das muss meines Erachtens gar nicht immer sein. Und dieses obsessive Festhalten an diesen Krise-Trauermomente als Chance-Erzählungen Ja, das finde ich ein bisschen fahrlässig, oder?
Gut, ja, das verstehe ich und da sind wir einer Meinung. Ich will das noch ein bisschen kommentieren. Mein Plädoyer geht in die Richtung, das Traurigsein, die Trauererfahrung von sozusagen dem negativen Titel zu befreien. Es ist nicht eine negative Erfahrung, wenn man traurig ist. Es ist keine negative Erfahrung, wenn man Melancholie erlebt, sondern das sind eben normale Zustände, mit denen wir angemessen umgehen müssen. Und angemessen heißt für mich, wie du ja weißt, das rechte Maß
Maßvoll,
finden,
immer
ne?
maßvoll. Mit
Das
all,
rechte Maß, sich nicht hineinsteigern, es aber auch nicht abwehren. Also solche Formulierungen wie Trauer zulasse und sowas ist mir alles zu esoterisch. Aber Trauer einfach als das nehmen, was es ist, nämlich ein unvermeidbares und wesentliches und oft auch prägendes Element einer Menschenexistenz. Und so muss man dann zu der einfachen Einsicht kommen, nicht nur Freude, sondern auch Trauer prägt unser Leben und es ist wichtig, dass wir das mit aller Natürlichkeit hinnehmen. Was nicht heißt, dass wir danach streben, das wäre gewissermaßen eine Übertreibung, das wäre auch maßlos, aber es auch nicht mit aller Kraft vermeiden. Und da will ich ein Beispiel nennen. Also ich glaube ja, dass es für unsere, vielleicht widersprichst du mir als Vertreter der Generation, über die ich jetzt schwadroniere, also für unsere Zeit ist es ja, glaube ich, charakteristischer als für meine Zeit es war, also jetzt für eure Zeit ist es charakteristischer als es für meine Zeit war, dass Menschen sich schwerer tun, langfristige verbindliche Beziehungen einzugehen. Man thematisiert das ja häufig unter so einem Titel wie Beziehungsangst oder so etwas, ja, oder Bindungsunfähigkeit. Und das kann man ja auch unter diesem Gesichtspunkt beschreiben, nämlich unter dem Gesichtspunkt, man will eine möglicherweise drohende Trauer, nämlich durch den Verlust dieser Liebesbeziehung, dadurch vermeiden, dass man die Liebesbeziehung erst gar nicht eingeht. Verstehst du? Das wäre dann für mich eine falsche Haltung zur Trauer, weil das nämlich von dem Gesichtspunkt ausgeht, Trauer ist zu vermeiden. Und das meine ich nicht. Ich meine, Trauer ist nicht zu vermeiden, ich meine aber auch nicht, Trauer ist anzustreben. Trauer ist zu akzeptieren, so wie also die Freude zu akzeptieren ist. Es ist einfach so ein natürliches Element unserer existenziellen Erfahrung.
Ja, ich finde, ja, okay. Also da, ich glaube, in dem letzten Satz, den du gesagt hast, da sind wir wieder komplett einer Meinung. Diese Rede über diese Generation, die Beziehungsangst, das finde ich immer schwierig, weil das ist mir, also erstens kenne ich
Habe ich
eben
mir schon gedacht.
die soziologischen Studien dazu nicht, ich kenne die psychologischen Studien dazu nicht. Ich höre das immer als so eine Art journalistische Plattitüde, diese Beziehungsangst. Und dann gibt es immer so irgendwelche Boomer, sorry, oder Leute in eurer Generation, die das dann diagnostizieren. Und ja, und dann gibt es halt
Boomer sind
sind
Leute
Leute,
meiner Generation
Babyboomer, ja, genau.
ungefähr, ja.
Nee, und es gibt natürlich gleichzeitig die Leute, die das selbstdiagnostisch quasi, ich weiß, da gibt es diesen einen Typ, der geht damit auf Lesetour, ist unheimlich erfolgreich und so, der ist tatsächlich, glaube ich, ungefähr so alt wie ich, aber nochmal, das sind halt so, das ist viel anekdotische Evidenz und da kommt dann so ein ganzer kulturpessimistischer Schmu wird dann da so, ja, aber ist so, wird dann da so verrührt, dann sind das einerseits diese Dating-Plattformen, diese Marktlogik, die dann immer kommt, es könnte ja noch was Besseres geben und dann halt diese, alles sozusagen die früh traumatisierten Scheidungskinder, die sich alle nicht mehr trauen, eine Beziehung einzugehen. Ich kann es einfach nicht sagen, ich glaube, da gibt's noch nichts, also da würde ich immer sagen, da bin ich nicht wissenschaftlich qualifiziert damit, dafür so global Aussagen zu treffen. Ah. Mir wirkt das immer zu sehr schablonenhaft. Man könnte es ja auch andersrum drehen. Man kann halt einfach sagen, die Art und Weise, wie eure Generation Monogamie gelebt hat, war halt sozusagen komplett menschenfeindlich in dem Sinne, dass halt Leute immer in Beziehungen geblieben sind oder oft in Beziehungen geblieben sind, wo sie mal besser die Tüte drauf getan hätten und gesagt haben, so, ich bin jetzt raus hier. Das ging dann aus verschiedenen Gründen nicht und diese Diagnose gibt's ja auch und deshalb wäre ich da immer vorsichtig. Vielleicht ist es einfach auch eine Charakterfrage, dass halt Leute, weiß ich nicht, seriell monogam sind oder polyamorös leben oder wie auch immer, dann soll das auch deren gutes Recht sein. Und ich finde, da braucht man nicht mit so einem, ja, aber die haben ja dann gar nicht 20 Jahre eine Ehe und zwei Kinder und so. Ja, dann lass die halt machen. Und dann müssten wir, glaube ich, als Gesellschaft und Kulturen an einen Punkt kommen, wo wir diese anderen Erzählungen auch mal tradieren, dass die als in Anführungsstrichen normal akzeptiert werden und dann nicht immer unterstellen, dass ja im Prinzip sehnt sich ja jeder nach einer lebenslangen Partnerschaft. Das finde ich, weiß ich gar nicht. Und da, ich glaube auch nicht, dass, ehrlich gesagt, dass sozusagen die Philosophie darauf die Antworten hat, sondern dass, also sozusagen jetzt die Philosophie in dem Sinne, dass da halt so, dass das natürlich eine sehr lange alte Wissenschaft ist, sondern ich glaube, da müsste man tatsächlich sozialwissenschaftlich, psychologisch, sozialpsychologisch und so, da müssen andere ExpertInnen mal ran, ne? Und ich glaube, die Gründe dafür und so, also das, wie gesagt, ne? Also
ja,
das,
ich bin verstehe, sehr froh, dass ich dich jetzt mal wieder richtig
getriggert also habe. Ich will damit nur sagen, das geistert so durch den Feuilleton und da würde ich auch immer sagen, so, glaub dem vielleicht auch einfach nicht immer direkt, weil das hört sich dann so im allerersten Moment vielleicht für eine Millisekunde plausibel an und ich glaube, da kann man schon hintergucken und ne, und es ist ja so, statistisch ist ja so, 50% der Ehen wurden auch schon geschieden in eurer Generation. Also insofern, ne, ja, also ungefähr, also zumindest in den USA ist das so, 50%, ne, und dann ist es so, dann kann man ja sagen, ja, dann ist ja toll, dass die Leute sich getraut haben.
Nein, pass auf, hey, bevor du jetzt zu einer weiteren Philippika ansetzt, ja, möchte ich zwei Missverständnisse ausräumen. Erstens, ich bin ja jetzt hier nicht aufgetreten als ein Wissenschaftler, der sich empirisch mit diesen Beziehungskrisen und den Unterschieden zwischen verschiedenen Generationen auseinandersetzt, sondern das war ein Beispiel dafür, was es bedeuten kann, eine falsche Einstellung zur Trauer zu haben, ja, nämlich wenn man zum Beispiel, um mögliche Trauererfahrungen zu vermeiden, auf enge Beziehungen sich nicht einlässt, weil man sich pessimistischerweise vorstellt, das wird dann vielleicht in einem Trauerfall enden.
Ja, okay.
Ja, also ich habe hier ich habe zwar das Beispiel mit den Generationen gebracht, weil ich ja eben auch wollte, dass wir uns unterhalten, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Generationen verschiedene Erfahrungen haben.
Ja, genau.
Nun ist es nicht so, dass ich beanspruche, die Generation, die Erfahrung, die meine Generation gemacht hat, sei die sozusagen authentischere.
Nee.
Aber immerhin habe ich dich ja auf diese Weise schön aus der Reserve gelockt und das gefällt mir gut. Anderer Punkt ist allerdings, ich glaube, wenn man versucht zu verstehen und jetzt unabhängig von den Unterschieden zwischen verschiedenen Generationen, warum manche Menschen sich schwer tun, längerfristig gedachte Beziehungen einzugehen, könnte tatsächlich ein Grund sein, dass sie Angst vor Enttäuschungen haben, Angst vor Trauer haben. Das ist eine ganz plausible Erklärung. ohne dass ich damit irgendwelche statistischen Behauptungen verbinde.
Okay, ja gut, aber wie gesagt, ja, das könnte so sein, ist mir aber, also wie gesagt, das könnte dann so sein, aber es könnten auch ganz andere Gründe sein. Also ich glaube, dass zum Beispiel, also wie gesagt, es kann ja auch einfach sein, dass die Leute zum ganz banal halt wissen, nach so und so vielen Jahren in einer Partnerbeziehung nimmt halt die sexuelle Anziehungskraft ab und dann damit will man nicht leben. Oder was weiß ich, also es gibt tausend Möglichkeiten, das zu
Ja,
denken.
aber wir reden ja jetzt hier über
Genau,
Trauer.
ja, okay. Und deshalb, wie gesagt, und dann, gut, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, weiß nicht, ob das für mich ein gutes Beispiel ist.
Ah,
Ne?
doch,
Okay, also dann weiß
ja.
ich, ob das für mich ein gutes Beispiel ist, ob das so funktioniert, aber ich verstehe dein Argument von dem Maßvollen. Und ich würde immer sagen, also das ist ja das, wo das herkam,
Ja,
ne? Und
ja,
das
ja,
ist ja auch
ja.
sozusagen deine generelle Rede. Und ich finde es auch okay. Und du weißt, mein Vorbehalt ist da immer, wenn das so ein bisschen ratschlagmäßig rüberkommt. Weil ich
Ja, das
mein
wollte ich
Gefühl,
nicht.
nee, ich sag nur, das ist so die Diskrepanz, weil ich glaube, so dieses, in Anführungsstrichen, wie viel Trauer man zulässt. Und wo du hast eben gesagt, ne, Trauer zulassen sei für dich auch so zu ein
Ja.
esoterisches Konzept. Oder man könnte ja noch einen draufsetzen und sagen, in die Trauer reingehen. Gibt's
Ja,
ja,
bin ich ja, kann ich hören.
genau. Aber finde ich zum Beispiel, finde ich durchaus legitim. Also ich glaube, man müsste halt einfach anerkennen, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt zu trauern, sehr unterschiedliche Arten gibt mit Trauer, Verlust, Enttäuschung und so weiter
Ja.
umzugehen. Und das, ich würde da gar nicht, also ich finde es dann immer schwierig, daraus sozusagen einen Lebenskunst Hinweis oder Vorschlag abzuleiten. Aber man kann natürlich sagen, das mit dem Maßvollen ist vielleicht sinnvoll, aber es mag auch für manche sinnvoll sein, mal maßlos zu trauern, ja, wochenlang von mir aus. Und dann halt sozusagen kathartisch da rauszukommen. Das könnte es ja auch geben. Warum soll man das nicht zulassen? Und da, glaube ich, ist genau das Problem, ist bei uns eher, also da sehe ich als Kulturwissenschaftler eher immer das Problem, die Engführung von Erzählungen. Ne? Und da wäre halt sozusagen das maßvolle Trauern wäre eine mögliche Erzählung, die, glaube
Ja.
ich, oft nahegelegt wird. Ne? Oder eben noch viel plakativer sozusagen, Trauer als Chance, Trauer als Umkehrmoment, Trauer als Moment des Innehaltens und Überdenkens und sozusagen des Wiedergeborenwerden und so.
Ja gut, aber das hattest du
Das hatte
erst.
ich gesagt und das hatte ich ja auch kritisiert, ne? Also da stehe ich auch nicht hinter. Aber ich will damit nur sagen, ich bin da tendenziell, glaube ich, vorsichtiger als du, eine Meinung zu haben, was da adäquat
Ja,
ist.
das verstehe ich. Das ist aber, glaube ich, keine Diskrepanz unserer Generationen,
Nee, genau.
sondern das ist eine Diskrepanz unserer Professionen.
Glaube ich auch.
Ja? Ich bin zwar kein energischer Vertreter des Konzepts der Philosophie als Lebenskunst, aber tatsächlich habe ich damit auch zu tun. Und das gehört, ist einer der Stränge, der Traditionsstränge in der Philosophie. Und hier in diesem Podcast kommt das sehr oft immer mal wieder vor. Ja, ich fühle mich auch als Philosoph aufgefordert, zu der Frage eine Antwort zu geben, in aller Vorsicht, mit aller skeptischen Zurückhaltung, aber doch nicht der Frage auszuweichen, nämlich, wie sollen wir leben? Und da kannst du sagen, ja, jeder kann auf seine Weise leben, jeder soll auf seine Weise leben. Aber es ist eben auch eine Tradition, dass es Lebensberatung gibt. Und in der europäischen philosophischen Tradition waren die Philosophen, bevor es dann die Psychologen und die Psychoanalytiker und Therapeuten gab, sozusagen die Ansprechpartner für Leute, die Rat suchten bezüglich der Frage, wie soll ich leben? Und da war eine von mir sehr oft hier thematisierte Antwort, finde das rechte Maß. Und da kommst du mir jetzt an mit, ja, sei mal richtig maßlos. Ich habe ja nichts dagegen. Es könnte ja sein, dass es je nach Typus für einen Menschen das Richtige wäre, einiges oder möglichst alles an emotional besetzten Erfahrungen maßlos zu machen. Ich habe Zweifel. Ja? Also, Ich glaube, gut, das ist jetzt reine Metaphysik, was ich hier jetzt äußere. Ich glaube, dass tatsächlich das Gelingen eines Lebens sehr viel zu tun hat mit der Erfüllung des rechten Maßes. Also das ist sozusagen ehrlich gesagt, Martin, das ist eines der Ergebnisse der letzten 2,5 Jahre, in dem ich mit dir einen Podcast mache, dass mir das immer deutlicher wird, dass das eine Grundüberzeugung ist und schön ist zu sehen, wie wenig du die teilst. Ja, da habe ich also noch eine Aufgabe vor mir. Also der Podcast ist noch lange nicht zu Ende. Ich wollte noch eine kleine Sache sagen über Happy End. Ja, Happy End insbesondere in filmischer Inszenierung, aber auch in Romaninszenierung und sowas, ist mir immer ein bisschen kindlich vorgekommen. Ja, da sind wir völlig ein, da brauchen wir auch gar nicht lang drüber zu streiten. Aber ich wollte noch dir zur Debatte, vielleicht auch wieder zur Provokation, Folgendes sagen. Ich glaube, zu den Erfahrungen, die einen Menschen in die Trauer bringen kann, gehören eben, hat ja eben schon angesprochen, die irgendwie unvermeidlichen Entfremdungen zwischen Generationen. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wenn Kinder das Elternhaus verlassen und eine eigene Familie gründen, natürlich die Aufmerksamkeit in die neue Familie investiert wird. Aber das ist eigentlich selten, wenn es sich nicht um neurotische Beziehungen handelt, ein Problem. Ein Problem kann es dann werden, wenn eine der Parteien den Eindruck hat, man würde der Verpflichtung zur Dankbarkeit nicht gerecht. Also das ist auch so ein Thema, das mir da aufgefallen ist. Generationen verdanken einander etwas. Eltern kümmern sich jedenfalls in der Regel um ihre Kinder. Und wenn Kinder das dann nicht zu schätzen wissen, ist das auch ein Grund für Trauer und kann eine Entfremdung zwischen den Generationen über das unvermeidliche Maß hinaus verstärken. Und da weiß ich, also jetzt werde ich mir nicht wagen, ja, werde jetzt nicht wagen zu behaupten, dass ich wüsste etwas über Unterschiede in den Generationen, also etwa meiner Generation gegenüber meiner Elterngeneration und eurer Generation gegenüber uns. Was ich aber feststellen möchte, ist, ich glaube, dass Erfahrung von Undankbarkeit eine der zentralen Elemente in dem Erfahrungsbereich der Enttäuschung ist. Also man ist, glaube ich, oft dann und in dem Maße enttäuscht, in dem man den Eindruck hat, der andere schulde einem etwas. Und wenn etwas, was einem geschuldet wird, nicht erfüllt wird, dann denkt man, man ist, der andere ist undankbar gewesen. Ja, stimmt das? Oder ich bin da jetzt verunsichert.
Ja, ich glaube schon. Also das ist, ich für mich dann die Frage, ne, da wird dann, da reden wir jetzt über Trauer und Kränkung und
Ja,
Enttäuschung
sowas
und so.
da.
Also das ist, glaube ich, das, da ist dann konzeptuell auch für mich dann oft so die Frage, wie sich das voneinander unterscheidet, ne? Wie du sagst ja auch immer, Philosophen lieben diese Abgrenzungen und da, glaube ich, müsste man überlegen. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass so, dass wenn man enttäuscht ist, also wie ist da die Eskalation quasi, man ist vielleicht enttäuscht, man bleibt enttäuscht, man fühlt sich gekränkt. Und dann wird dann irgendwann ist man traurig darüber und daraus wird Trauer irgendwie sowas vielleicht,
Ja, ist
das hängt
schwierig.
vielleicht
Es ist
irgendwie
schwierig.
zusammen. Aber ja, ich glaube, dem würde ich einfach, also ich kann mir das vorstellen, dass das so ist. Also, ne, also ich kann jetzt aus meiner Perspektive nur sagen, klar, also ich empfinde große Dankbarkeit und ich glaube, also eurer Generation gegenüber jetzt, aber auch spezifisch euch gegenüber,
Sie
und Mama gegenüber, ne? Und ich glaube tatsächlich, ich halte es auch für wichtig, dass man das artikuliert. Also,
ja, das finde ich,
weil
auch
ich glaube, dass es, also ich glaube, so positive Kommunikation ist eh etwas, was uns nicht immer leicht fällt zwischen den Generationen. Das wäre so eine,
richtig.
Das wäre tatsächlich so eine These, die ich hier immer vertrete in dem Podcast, so das gegenseitige aufeinander zugehen und das und auch mal die Sachen sagen, die man gut findet aneinander. Ich weiß, vielleicht ist das auch so ein bisschen verwoben mit dem Deutschsein, ne? Das ist vielleicht in der deutschen Kultur, die deutsche Kultur ist eine kritische, jetzt sind wir beide Wissenschaftler, die Wissenschaftskultur ist inhärent kritisch und will das auch immer sein und so. Und auch da wird mir teilweise zu wenig das Positive gesagt und immer nur sozusagen auf die Kritik sich eingeschossen. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen was Deutsches ist. Naja, und die, ich glaube so zwischen den Generationen, dass man, das ist dann oft implizit, ne? Also das, Dankbarkeit ist auch sowas, was so oft implizit
das
bleibt,
stimmt,
ne? Also man fordert das, man fühlt sich dann auch irgendwie schlecht, wenn man das so offensiv einfordern würde, ne? Explizit, deshalb erwartet man das, wenn man das irgendwie nicht empfindet, dass das gewürdigt wird, also, ne, dass man, dann ist man irgendwie enttäuscht und gekränkt und so weiter. Also das finde ich ist eher sehr komplex. Was ich, jetzt meine Kinder angeht, das ist natürlich, die sind so klein,
den
brauchst du mit Dankbarkeit nicht.
Nein. Also, da stellt sich die Frage erst dann, wenn die erwachsen sind. Ob die dann sagen, ja, mit dem alten Sack will ich noch nichts
danke
mehr zu tun
haben.
Danke
für die 500 Dinos, die du mir gekauft hast, aber so,
aber ansonsten war, jetzt bin ich auch froh, dass ich weg bin. Ne?
Ja,
also,
genau.
Ich will, das hat ja auch eine heitere Note, nicht? Aber tatsächlich glaube ich, das ist auch eine, ich stimme dir völlig zu, es ist wichtig, dass man alles oder sehr vieles kommuniziert.
Ja.
Dass man nicht nur anfängt zu reden, wenn es etwas zu bemäkeln und zu kritisieren geht, sondern auch mal affirmativ ausdrückt, ja, das ist eine gute Sache,
ja,
ne? Mit euch oder mit dir. Aber es ändert nichts an meiner Vermutung, dass ein wesentliches Element von Trauer seinen Ursprung nimmt in einer Form von Enttäuschung. Das kann auch sozusagen eine Enttäuschung darüber sein, dass einem im Leben nicht das gelungen ist,
klar,
was man sich vorgenommen hat. Dass
klar
man nicht das Glück gefunden hat, das man erhofft hat.
Mhm.
Aber auch, dass man nicht die Dankbarkeit erfahren hat, die man glaubt, verdient zu haben.
Mhm.
Oder überhaupt, dass man nicht bekommt, was man glaubt, verdient zu
total
haben.
Ja.
Also insofern steckt hinter diesem ganzen Trauerkonzept, und damit wird es jetzt wieder ganz philosophisch, folgende einfache Vorstellung. Man hat ein Phantasma oder ein Bild von seinem eigenen Leben und an dem misst man, was von diesem Bild jetzt in der Realität erfüllt worden ist.
Hm.
Und je größer die Diskrepanz zwischen diesem Bild ist und dem, was erfüllt worden ist, umso größer ist der Boden dafür bereitet, dass man in die Trauer fällt.
Mhm.
Ja? Also insofern hat, glaube ich, diese anfangs geäußerte Vermutung, dass Trauer sehr viel mit existenziellen Enttäuschungen zu tun hat, hat schon auch eine Berechtigung.
Und das ist vielleicht auch eine andere Form von Trauer, ne? Also ich glaube, es gibt dann eben, also es gibt diese abrupten Momente,
ja,
ne? Also das wäre ja so die abrupte Trennung, das gibt's ja auch. Also es gibt ja auch Beziehungen, die abrupt enden, zumindest für einen der Partner.
Ja.
Jetzt, und also nicht durch Tod oder so, sondern
wo einer einfach abhaut.
Ja, und man das nicht, man das nicht hat kommen sehen. So, das gibt's ja auch, und es gibt das aber natürlich auch mit dem Tod und so weiter. Und das sind also abrupte Momente oder punktuelle Momente, intensiver Trauer ja oft. Und dann gibt's halt diese etwas, glaube ich, teilweise tendenziell ja auch langgezogene Form der existenziellen Trauer, dass man eben, ne, dieser ständige Abgleich dass eigentlich die Erwartungen, die man hatte
Ja.
vom Leben, mit dem tatsächlichen
Ja.
sozusagen nicht übereingeht und dass das so eine Art ja der existenziellen Traurigkeit führt, ne?
Ja, ist richtig.
Die schleichende Depression. Und ich glaube, dass ja, also das ist ja, also ich glaube, dass es das gibt und ich habe dazu habe da auch nichts Schlaues zu beizutragen,
Ja,
außer dass
also
es
war schon schlau genug. Weißt du, ich will aber noch, wir nähern uns ja unserer
unserem
ins,
Ende.
und ja, das hoffe ich nicht, aber jedenfalls dem Ende dieses Podcasts. Ich will aber eine Sache dir nochmal in Erinnerung rufen und deinen Kommentar erbitten zu folgendem. Ich hatte ja gesagt, wenn wir über Trauer reden, denken wir oft an die Trauerfälle, die mit dem Tod zusammenhängen. Und das scheint mir viel zu einseitig zu sein, weil Trauer ein viel breiter wirkendes Phänomen ist. Und dennoch können wir doch, glaube ich, feststellen, es gibt in unserer Kultur jedenfalls vielfältige Institutionen und Mechanismen, die es den Leuten leichter machen sollen, mit der Todeserfahrung umzugehen. Aber etwas Vergleichbares gibt es nicht für die anderen vielfältigen Erfahrungen von Traurigkeit. Also, wenn man jetzt sich vorstellt, man gerät in Trauer wegen des Verlustes einer Beziehung oder wegen der Entfremdung zwischen Generationen, dann kann man eigentlich entweder nur, entschuldige, dass ich das jetzt nochmal sage, zum Philosophen gehen oder man kann eine Therapie machen. Aber dann gibt es nicht die ganzen Begräbniszeremonien und die dafür zuständigen Institutionen. Also mit was ich hier betrauere, ja, ist, dass wir ein zu einseitiges Konzept davon haben, was eigentlich der Kern unserer Trauererfahrung ist. Wir reden über Trauer so, als sei sozusagen die Trauerkarte das Zentrum der Trauer. Und das ist ja weit gefehlt. Das ist nur einer von vielen Momenten, in dem wir in die Trauer gestoßen werden können. Der wird aber so dominant gesetzt, dass man glaubt, ja, nur derjenige, der das mal erfahren hat, der hat auch wirklich Trauer erfahren. Und das, meine ich, sollte man in einem solchen Podcast mal korrigieren, oder?
Richtig, ja, finde ich, bin ich total bei dir und ich finde auch, es ist einmal mehr auch da, und da ist sozusagen bei mir gibt es eher so eine strukturelle, keine Trauer, aber so eine strukturelle Desillusionierung auch mit unserem System, also sowohl unserem politischen als auch unserem Sozialsystem als auch unserem Gesundheitswesen. Und da finde ich eben auch, deshalb sind Therapieangebote wären so wichtig, dass man die
Ja.
schnell hat, dass man die für Kassen Patientinnen schnell zur Verfügung stellt, dass man dann nicht gebrandmarkt wird. Also zum Beispiel, wenn ich mich in eine Therapie begebe,
Ja.
dann viel Spaß noch bei
Bei
dem Versuch,
Bewerbungen.
ja, und verbeamtet zu werden. Ne? Das
Ja.
ist real, das ist einfach real, dass so Sachen einem dann Steine in den Weg legen. Und ich finde, das darf und durfte nicht sein. Leute, die ehrlich genug sind, sich einzugestehen, dass sie jetzt vielleicht an diesem Punkt mal Hilfe bräuchten, denen sollte man alle Unterstützung zuteil werden lassen, dass sie diese Hilfe in Anspruch nehmen können. Und man sollte nicht noch bürokratisch Steine in den Weg legen, dass sie das tun können. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema der Unterfinanzierung und so. Ich meine, wir haben ja Therapeutinnen im unmittelbaren familiären Umfeld, auch der bürokratische Aufwand und so weiter und so fort. All das, da bin ich genau bei dir. Das ist, da müsste man Angebote schaffen und nicht nur sozusagen in der Einzeltherapie oder mit einer Art von Therapie, sondern tatsächlich vielleicht auch in Form von Hilfegruppen und so
Ja.
weiter, aber nicht alles auf freiwilligen Basis, sondern eben auch irgendwie mal unterfuttert mit so einer Art von ja, politischer und auch finanzieller Initiative, dass man
Ja.
sowas flächendeckend anbietet. Und es gibt das, aber ne, oft auf eben auf privater Initiative.
Das stimmt.
Senioren helfen Senioren, zum
Ja,
Beispiel.
gut, das ist aber eine andere Sache,
Das war
nicht?
ein
Das,
Spiel, ich weiß.
ja,
Aber
gut. Nein.
sowas gibt es ja auch. Es gibt ja sowas auch für, also dass man gemeinsame
Ja,
Reisen macht und so, ne?
Psychopathen helfen.
Nein,
War ein
aber genau,
Scherz.
aber
War
du
ein
weißt,
Scherz.
Senioren, die sich gegenseitig vielleicht Beistand geben im Trauerfall. Und so, es gibt die anonymen Alkoholiker und so weiter und so fort. Aber ich finde, da ist tatsächlich unsere Gesellschaft, das ist auch so ein bisschen dieses, dass man Trauer auch, dass es zu schnell, das Eingeständnis von Trauer auch zu schnell zu einem Eingeständnis von Schwäche interpretiert, als ein Eingeständnis von Schwäche interpretiert wird. Da glaube ich, müsste man ran, sozusagen.
Das ist richtig. Kulturell, das ist richtig. Ideologisch. Und ich sage nur einen kurzen Satz noch dazu. Nicht nur die institutionelle Seite muss da sich ändern, sondern auch die individuelle Seite. Es muss auch bei den Betroffenen, dass die Einsicht greifen, dass traurig sein, Enttäuschungen erleben, zu den selbstverständlichen Erfahrungen des Lebens gehört, dass man aber trotzdem nicht sich als schwach erweist, wenn man sich dazu bekennt, dass man das
ja, und wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Ich glaube, oft ist das der Schritt. Also ich glaube, viele Leute würden noch sagen, ja klar, ist man mal traurig und na klar, gehört das zum Leben dazu. Ich glaube, sozusagen diese philosophische Weitsicht haben vielleicht ganz, ganz viele Menschen auf der Welt. Aber zu sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das alleine nicht mehr schaffe, ich brauche jetzt Hilfe, das ist ja der Punkt, der eigentlich viel Stärke bedarf. Ne? Und das, glaube ich, das müssten wir genau so umdeuten, flächendeckend, dass das der Fall ist. Wer das anerkennt, der ist stark und nicht umgekehrt.
Wunderbares Schlusswort. Oder? Wunderbares Schlusswort.
Hey, und es hat tschüss. So viel Freude gemacht. Und es war natürlich jetzt nicht die heiterste Folge von allen, aber ich fand, dass das maßvoll war, wie wir das gemacht
haben. Genau. Ich fand es auch sehr maßvoll.
Da siehst du.
Na, ja. Tschüss. Bis bald, ne?
Tschüss.